nicht an zu mir. Ja, ich stehe noch mal ganz kurz hier mit Christian Bach. Das liegt daran, dass während in Bremen sozusagen der Transfermarkt am Kochen ist und die Frage, ob Werder Bremen komplett leer gekauft wird, kann ich unseren Neuzugang präsentieren. Der Vergleich hängt total, tut mir leid. Also Christian ist da, weil du ab 1.8. bei uns anfangen wirst, was uns unheimlich freut. Aber nicht nur du, sondern du bringst ein paar Leute mit. Von daher, für alle, die ich vielleicht noch nicht gesehen haben, noch nicht so genau wissen, sag doch mal ganz kurz, wer kommt mit dir?
Genau, zuallererst natürlich meine Frau, die liebe Tassi. Alle Itassi, aber dürft alle Tassi sagen, mache ich auch meistens. Und unsere 7 Kinder, die zähle ich jetzt mal nicht alle auf, aber der Alters, zwischen 20 und 2 ist alles dabei.
Würde ich auch so machen, weil ich durcheinander kommen würde mit dem Alter, von daher verstehe ich das
gut. Das frage ich nachher, wie sie heißen, ob du dich erinnern kannst. Lieber nicht. Genau, und einen kleinen Hund haben wir auch noch, aber der ist nicht ganz so wichtig.
Okay, du fängst bei uns an, zum 1.8. Wie ist denn gerade der Stand der Dinge? Ihr habt schon eine Behausung, ihr seid schon wie ist das gerade so?
Tatsächlich haben wir gestern gerade den größten Teil von unserem Umzug hinter uns gebracht und er ist wirklich hinter uns. An der Stelle nochmal vielen Dank für alle, die geholfen haben, auch hier aus der Gemeinde. Und es war eine längere Zeit des Hin- und Herschleppens und Plans, aber jetzt sind wir wirklich gefühlt so über den Gipfel dieses Berges und jetzt hoffen wir, dass wir mal austrudeln können so langsam. Jetzt wird es leichter.
Und ihr seid jetzt wo genau?
Wir wohnen in Lilienthal, in einem kleinen Randdörfchen von Lilienthal, aber so im schönen, was ist der Nordosten von Bremen da, außerhalb von Bremen.
Und schon Kontakt zu Einheimischen gehabt? So erste Erfahrungen mit den fast noch Bremern?
Ja, doch, also durchaus nette Nachbarn da wirklich und auch so die Kontakte, die wir haben konnten im Vorfeld, so alltägliches wie Schulanmeldungen und so, alles sehr, sehr nett gelaufen bisher und uns wirklich ermutigend und dann natürlich auch hier bei uns in der Gemeinde schon viele Kontakte gehabt, verschiedenste Situationen und es hat uns alles sehr viel Freude und auch Mut gemacht, also man Mut bräuchte dafür, aber einfach uns Freude gemacht auf diesen nächsten Schritt, freuen wir uns sehr drauf.
Okay, schön. Gibt es denn jetzt noch bis zum Anfang sozusagen irgendwelche größeren Herausforderungen, wo wir für euch beten können? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, boah, das wäre noch echt so, da hakt es noch ein bisschen oder ist gerade alles?
Also beten dürft ihr immer, grundsätzlich auch einfach betet für die Bachs, das ist immer herzlich willkommen. So die ganz großen Herausforderungen fallen mir jetzt ehrlich gestern gar nicht so ein, aber wir gehen jeden Tag an.
Ist nicht schlimm,
ja. Ja, genau.
Ja, okay, schön, dass du da bist, du predigst heute für uns, vielen Dank dir schon mal dafür, in deinem letztlich Umzugsurlaub sozusagen. Ja. Von daher, ja, schön, dass wir euch haben.
Danke so weit. Ich freue mich drauf. Ja, es ist schon angeklungen. Nachrichten und Nachfrage, vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher Titel. Und was ich genau damit meine, hat Tobi auch schon gesagt, oder angerissen zumindest. Und ich muss ehrlich gestehen, als ich mich angefangen habe, mich darauf vorzubereiten, war das natürlich schon eine ganze Weile her. Und man hatte keine Ahnung haben können, was diese Woche in den Nachrichten sein würde, was für schreckliche Nachrichten es geben würde diese Woche. Und wir alle saßen, denke ich mal, so vor der Tagesschau den einen oder anderen Tag, ganz egal ob hier oder auch zu Hause, ihr Lieben, und so ein bisschen fassungslos, vermutlich. Es ist ja Fernsehen, was man da schaut und trotzdem ist einem auch bewusst, das ist nicht Hollywood, sondern das ist wirklich erstens nicht nur real, aber es ist 3 Stunden Autofahrt von hier, vielleicht noch nicht mal. Und es ist entsetzlich. Das lässt einen fassungslos irgendwo zurück. Man kommt sich so ein bisschen vor wie in einem schlechten Film. Man ist damit reingenommen und man stellt sich alle möglichen Fragen, die damit zusammenhängen. Und als ich dann diese Woche nochmal raufschaute und die Notizen nochmal so durchgehe, und dann fällt mir auf, eigentlich ist es fast, ist das Traurige, gar nicht so entscheidend, in welcher Woche man sich darauf vorbereitet auf so eine Predigt, denn eigentlich ist ja fast jede Woche irgendwas dabei in den Nachrichten, wo man sagt, oh, das kann ich gar nicht fassen. Wie kann sowas passieren? Es ist nicht immer ganz in diesem Ausmaß von Naturkatastrophen und Überflutungen und vielen, vielen Toten. Aber trotzdem ist doch mal fast immer, wenn nicht sogar vielleicht sogar täglich, in den Nachrichten irgendwas da, wo man sagt, was mache ich damit? Und das ist ein Punkt, nämlich, dass solche Dinge ja was mit uns machen. Es ist ja nicht nur Information, die wir uns da angucken. Es ist ja nicht nur so, ist halt heute passiert, sondern es macht was mit uns. Und es löst gewisse Gefühle aus, verschiedene Sachen zwischen Entsetzen, vielleicht Ärger, vielleicht sowas wie, da muss doch mal jemand für zahlen oder dafür sollte jemand ins Gefängnis gehen. Es sind ja nicht nur die Naturkatastrophen, um die es hier geht. Ja? Es gibt ja auch durchaus nicht nur die natürlichen Katastrophen, es gibt ja auch die Dinge, die von Menschen bewirkt werden. Ob das jetzt Terrorismus ist, das war vor einigen Jahren noch wesentlich stärker in den Medien bei uns, als es jetzt aktuell ist, da spielt die Natur eine große Rolle. Oder ob es irgendwie Dinge sind, die zwischen diesen beiden Sachen spielen. Zwischen menschlich verursachtem Leid und Schrecken und dem natürlich verursachten Leid und Schrecken. Also die Naturkatastrophen sind das eine. Das war vorletzte Woche, glaube ich, als diese Hitzewelle durch Nordamerika gezogen ist und ich gesehen habe, dass da ein kleines Dörfchen, das wir öfter mal besucht haben, meine Frau und ich haben vor einiger Zeit in Kanada gelebt, das gibt es gar nicht mehr. Komplett abgebrannt in British Columbia. Und dann denkt sich, wie kann das angehen? Ich weiß noch genau, wo ich da so gestanden habe damals einmal und ist weg. Aber die natürlichen Sachen, die menschlich verursachten Dinge, die Leid auslösen, und alles dazwischen, von Fabriken, die in Asien abbrennen und Todesopfer fordern, bis hin zu irgendwelchen Dingen, die man gar nicht genau einordnen kann. Häuser, die zusammenstürzen und Menschen sind tot. Irgendwas, was uns fassungslos zurücklässt, finden wir fast immer in den Tagesschauen und den verschiedenen Nachrichtensendungen, die wir so angucken können. Und ich dachte damals so, als ich mich darauf vorbereitet habe, das ist ja nicht nur das Gefühl, was uns ausgelöst wird, ist nicht nur das Entsetzen oder vielleicht auch die Wut und der Ärger oder auch nicht zuletzt die Angst. Was kann das bei uns passieren? Kann was Ähnliches bei uns passieren, bei mir, in meinem Vorgarten? Aber da kommt ja noch so ein zweiter Schritt an Reaktion, der danach kommt. Wozu führen dann diese Emotionen, die wir dann haben? Ja, wir haben dann Suche nach dem Schuldigen. Jetzt wird es aber Zeit. Was regt sich dann in uns, wo wir so das Thema angehen? Und wir wollen nicht nur sitzen bleiben, sondern irgendwas muss jetzt passieren. Vielleicht sogar manchmal Gedanken der Rache. Da, wie gesagt, muss für jemand ins Gefängnis. Das kann man nicht einfach so stehen lassen. Das ist zu schrecklich. Vielleicht aber auch sowas wie Resignation oder Hoffnungslosigkeit. Vielleicht hast du schon mal so Sätze gehört, ich kenne eine liebe alte Dame, die mittlerweile verstorben ist, die mir sehr im Herzen lag. Die hat oft sowas gesagt wie, ach ja, die Welt wird immer so schlechter. Jeden Tag wird sie schlechter, die Welt. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich kann ihr kaum widersprechen, aber da schwang viel, viel Resignation mit. So, wo soll das alles noch hinführen? Was soll noch werden aus uns? Traurig. Die Welt ist einfach nur schlecht geworden und manchmal das Gefühl, der Teufel tobt sich nach Herzenslust aus und was soll noch aus uns werden in der Zukunft? Die Frage ist aber, ist so die entscheidende Frage für mich, Tobi hat schon darauf angesprochen, was ist eigentlich wirklich jetzt so was wäre eine christliche Reaktion auf so schreckliche Nachrichten? Was wäre eine angemessene, ich will nicht sagen normale, was wäre die eigentliche Reaktion von jemandem, der sagt, ich folge Jesus nach, ich habe mein Leben Jesus gegeben, ich bin Christ, ich weiß, er hat mir sein Leben gegeben und nun bin ich verbunden mit ihm in Ewigkeit. Was wäre unter diesen Voraussetzungen eigentlich eine Reaktion, die dem entsprechen würde, auf all dieses Leid, auf all dieses Unheil, von dem wir so hören? Denn bei all der Sorge und bei all den komischen Emotionen, die wir haben, gilt ja, reagiere ich zuallererst als Nachfolger Jesu auf Dinge? Ich sage zuallererst. Oder ist es eher andersrum? Werde ich sozusagen durch die Nachrichten da mehr geprägt als durch meine Identität, durch das, was ich bin? Bin ich zuallererst Nachfolger Jesu oder vielleicht reagiere ich aus der Sorge heraus, die mich treibt? Ist das das, was innen drin aus mir rausfließt als allererstes? Oder meine Ängste, oder meine Wut vielleicht sogar. Wer weiß. Oder so, bin ich geprägt vom Heiligen Geist in meiner Reaktion auf gesellschaftliche Ereignisse, die um uns herum sind? Ist das die Prägung, die ich habe? Oder bin ich im Wesentlichen geprägt doch von Medien, von den Ereignissen, von dem, was so passiert um uns herum? Vielleicht von meinen Nachbarn, von meinen Arbeitskollegen, von meinen Gefühlen, von allen möglichen Dingen, die wir alle kennen und haben. Oder vielleicht so. Also prägt mein Glaube, mein Verhalten, um es mal auf die Formel zu bringen, und meine Reaktion auf Nachrichten? Oder prägen die Nachrichten meinen Glauben? Diese beiden Pole, die haben wir im Leben. Und in welche Richtung spielt das Ganze? Wie gehen wir damit um? Also, was ich gesehen habe in meinem Leben, muss ich zugestehen, aber auch im Leben von anderen Christen, dass manchmal das Verarbeiten von so schrecklichen Nachrichten, vielleicht im Büro irgendwo oder in der Nachbarschaft über die Hecke, sich doch manchmal gleichen kann. Und das, man fragt sich, spielt das eigentlich eine Rolle, dass ich Christ bin? Oder sind es die gleichen Gespräche, die wir führen, angesichts der Nachrichten von gestern Abend, die auch die Kollegen im Büro führen? Oder die Schulfreunde oder all die anderen? Sind es die gleichen Arten von mit Sorgen umzugehen, mit Ängsten, mit Wut umzugehen? Gibt es einen Unterschied? Oder nicht? Und ich habe mich da sehr selbstkritisch versucht zu hinterfragen. Ich möchte das ehrlich gesagt nicht. Ich möchte wissen, dass von meinem tiefsten Innern heraus ich geprägt bin von meiner Beziehung zu Jesus. Und das muss irgendwelche Spuren hinterlassen in der Art und Weise, wie ich umgehe mit dem Leid, das auf uns einprasselt. Oder von dem wir zumindest nur hören, selbst wenn wir es nicht selbst erfahren. Also, heute mal 1. Petrus 1. Ich will das nochmal ins Gedächtnis rufen, was wir gerade schon gehört haben. Die Verse 3 bis 6, die uns was dazu zu sagen haben. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Und in seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar offenbart werden. Freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Es gibt viel in dem Text, über das man predigen könnte. Auch zu diesem Thema Nachrichten und schreckliche Nachrichten. Ich möchte mich heute konzentrieren auf eine einzige Formulierung. Und ich bin doch ziemlich fasziniert, wie auch diese Formulierung schon angeklungen ist heute im Gottesdienst, in Liedern, in kleinen Bemerkungen nebenbei. Und zwar in Vers 3 lesen wir es hier in dieser Übersetzung. Lebendige Hoffnung heißt es da. Es ist vielleicht erstmal gar nicht so klar, was mit lebendiger Hoffnung eigentlich gemeint ist, ganz genau. Aber genau diese Art von Hoffnung macht den Unterschied, um den es geht. Wenn wir Nachrichten gucken, wenn wir von all dem Unheil hören, als Jesus-Nachfolger, als Christen, oder eben nicht. Genau diese Sache macht den Unterschied. Christen sind Menschen, die von einer Hoffnung getragen sind. Und wir alle kennen vielleicht so die, klar, aus Korintherbrief, Glaube, Liebe, Hoffnung. Und ich muss ehrlich sagen, mit Glaube, ja, da habe ich viel mit zu tun, da denke ich viel drüber nach. Liebe, na logisch, Hoffnung, ja, gibt's auch. Aber ich denke nicht so viel drüber nach, wie jetzt Hoffnung mein Leben wirklich verändert und prägt. Nicht ganz so viel wie die anderen beiden Sachen vielleicht. Vielleicht geht es euch da anders. Was ist das mit der Hoffnung, die wir haben? Da verlaufen die Dinge manchmal vielleicht etwas anders, als wir es erwarten könnten. Also, wir sind von einer Zukunft oder wir gehen auf eine Zukunft zu, die von Hoffnung geprägt ist. Darum geht es eigentlich. Christen sind Menschen, die von Hoffnung getragen sind. Und wir haben einen Blick auf die Zukunft, der unser Denken und unser Handeln heute prägt. Wir haben einen Blick auf die Zukunft, eine Hoffnung, die unser Handeln und unser Denken, unser Reden, alles eigentlich von heute prägt. Kurzes Beispiel. Wenn wir einen Vers weitergehen in Vers 4, da lesen wir etwas von Erbe. Nicht Hoffnung, sondern Erbe. Ja? Nochmal kurz vorgelesen, denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, heißt es da, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Auch hier finden wir so Worte wie unvergänglich, unversehrt, Erbe, ja, aber dieses Ewige spielt auch hier eine Rolle. Und Erbe ist immer was Tolles, über ein Erbe freut man sich, denke ich mal, in den meisten Fällen. Das kann man erben, ein Haus vielleicht, nicht schlecht, aber kann durchaus passieren, hast du ein Haus geerbt und auf einmal ist das Dach löchrig oder es geht kaputt nach kurzer Zeit. Oder ein Auto, du hast dich erst gefreut und stellst fest, war doch nicht so toll oder hat nicht so lange gehalten. Selbst Geld, du hast ein Konto geerbt und dann kommt die Inflation vielleicht und auf einmal ist das ganze schöne Geld weg. Oder wesentlich weniger als erwartet. Und das, was wir so erben können, was wir so haben können, hat doch ein gewisses Haltbarkeitsdatum. Das ist leider so. Wir haben jetzt, wie gesagt, im Zuge unseres Umzugs mussten wir alles leer räumen, auch die Küche natürlich, und das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber okay. Man macht dann alles auf, alle Schubladen, alle Schränke, und irgendwie gerät man, ach guck mal, da unten, hinter der letzten Schublade, da war irgendwie diese eine Dose reingerollt, nach der ich so lange gesucht hatte, vor 5 Jahren, und stellt fest, das Ding hat ein Haltbarkeitsdatum gehabt von 2012 und es war längst abgelaufen und man will gar nicht den Deckel aufmachen und danach riechen. Aber die Sachen sind vergänglich. Die Sachen sind vergänglich, die wir so haben können. Aber hier geht es um ein Erbe, das nicht vergänglich ist, was kein Haltbarkeitsdatum hat. Und die Tatsache, dass es im Himmel für uns aufbewahrt wird, wie es hier heißt, heißt nicht, dass es irgendwo weit weg ist oder dass es ganz unzugänglich ist, sondern es heißt, dass es vollkommen sicher ist für uns. Die Tatsache, dass es im Himmel aufbewahrt ist, da kommt keiner ran, da kommt keine Motte ran, da kommt auch kein Dieb ran. Da ist ein Erbe für uns sicher, garantiert. Ohne Haltbarkeitsdatum. Und genauso wie es mit dem Erbe ist, geht es auch eben um die Hoffnung. Auch hier in Vers 3 geht es um die Hoffnung, die eben unvergänglich ist, die absolut kein Haltbarkeitsdatum, kein Verfallsdatum hat. Diese Formulierung möchte ich nochmal mehr in den Blick nehmen. Also, was ist es genau, was uns die Nachrichten anders sehen lässt? Vers 3 nochmal. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Eine lebendige Hoffnung haben wir also bekommen, heißt es hier. War so ein bisschen pessimistisch. Irgendwann vor vielen Jahren, erstes Jahr Lateinunterricht, und das erste Sprichwort, was wir auswendig lernen sollten, damals hieß, glaube ich, Spes saepe fallit. Die Hoffnung trügt oft. Nicht sehr optimistisch, sehr pessimistisch. Auch wenn man das jetzt Siebtklässlern zumuten muss, weiß ich nicht. Auf jeden Fall dachte ich schon, das ist doch toll. Die Hoffnung trügt oft, was die alten Römer schon alles wussten. Da steckt vielleicht Lebenserfahrung hinter, aber hier, lesen wir im ersten Petrusbrief, ist eine andere Aussicht. Die Hoffnung trügt überhaupt nicht, sondern die Hoffnung trägt. Die Hoffnung trägt. Ja, okay, kann man jetzt sagen, wenn man ganz skeptisch drauf ist, ja, okay, die Kirchen, die haben das natürlich mit Hoffnung, klar, weil es ist eine Vertröstungstaktik. Ja, ihr vertraut auf den Himmel, der kommt irgendwann in der Zukunft, dann wird schon alles besser und deswegen müsst ihr jetzt halt lange aushalten. Vertröstungstaktik. Aber ich glaube, so ist es gar nicht gemeint, die überhaupt nicht. Denn, wenn wir ehrlich sind, sowieso, alle Menschen brauchen Hoffnung. Alle Leben bauen auch Hoffnung in ihr Leben ein, alle Menschen. Keiner kann ohne Hoffnung irgendwie einen Tag bestehen. Und selbst wenn wir so Dinge sagen wie, vielleicht jetzt gerade aktuell, ich hoffe, die Politiker bekommen das in den Griff. Ja? Also, wer sagt denn sowas nicht? Ob nun Christ oder nicht Christ oder religiös oder überhaupt nicht, natürlich hoffen wir das. Und wer sagt denn nicht so eine Sätze wie, ich hoffe, meiner Familie wird nichts passieren? Ja, natürlich hoffen wir das. Aber das sind Hoffnungen, die ja das Beste sich wünschen, aber sehr robust sind sie ja nicht, ehrlich gesagt. Da kann auch einiges passieren. Und wir alle haben keine Garantien dabei. Diese Hoffnungen sind sehr, sehr unsicher, wenn wir so von Hoffnung sprechen. Hoffnung meint aber in diesem Text, den wir gerade gelesen haben, eben nicht sowas. Nicht sowas, ich hoffe, ich schaffe es bis 17 Uhr. In meinem Fall weiß ich, ich schaffe es nie bis 17 Uhr. Es handelt sich um eine lebendige Hoffnung. Eine lebendige Hoffnung. Was ist jetzt mit lebendig gemeint? Eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Man könnte sagen, weil unsere Hoffnung lebt, so wie oder auch weil Jesus lebt. Unsere Hoffnung ist unzerstörbar und ewig, so wie Jesus ewig ist und den Tod überwunden hat. Unsere Hoffnung zielt nicht auf irgendeine, ich sag mal, Wolke in der fernen Zukunft, irgendwas Schwammiges, sondern die Hoffnung, von der hier die Rede ist, in Gottes Wort, hat keine Wolke in der Zukunft, sondern hat einen Anker in der Vergangenheit. Einen absolut festen Anker in der Vergangenheit. Jesus ist auferstanden, Punkt. Und davon leitet sich meine Hoffnung ab. Nicht ein guter Wunsch, wäre doch schön, wenn, sondern weil etwas passiert ist, deswegen ist meine Hoffnung absolut fest. Im Himmel für uns aufbewahrt, so wie das Erbe, kann keiner ran. Diese Hoffnung ist stark begründet. Diese Hoffnung kann nicht zerstört werden, kann nicht weggenommen werden, kann nicht geraubt werden. Nichts kann kommen, auf einmal die Szene ändern und dann, ach, jetzt habe ich doch keinen Grund mehr zur Hoffnung, weil Jesus auferstanden ist. Ein Fakt aus der Vergangenheit prägt meine Gegenwart und mein Handeln, weil ich weiß, die Zukunft ist von Hoffnung geprägt. Wir haben jetzt eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Okay, wenn unsere Hoffnung also lebendig ist, wenn unsere Hoffnung, die Tatsache, dass wir, ich sag mal, ruhig zu Bett gehen können abends und morgens aufstehen dürfen, ja, manchmal mit einem mulmigen Gefühl im Bauch, aber eigentlich niemals mit dem, ach Mensch, die Welt wird immer schlechter und die wird zugrunde gehen und wahrscheinlich nimmt sie uns alle mit. Und alles wird grausam werden und wir werden leiden. Der Grund, warum wir so nicht reden müssen, ist, weil Jesus lebt. Weil unsere Hoffnung an die Auferstehung Jesu gebunden ist. Wenn das so ist, ich will mal so drei Punkte nur nennen, die wir das anwenden können. Wenn unsere Hoffnung an die Auferstehung Jesu gebunden ist, dann bin ich ruhig, weil ich weiß, Gott ist absolut allmächtig. Gott ist allmächtig. Ich schaue mir die Auferstehung Jesu an und sie sagt mir, Gott ist allmächtig. Wenn er das macht, dann hat das drauf. Das heißt, wenn Gott allmächtig ist, dann weiß ich, diese Welt entgleitet ihm nicht. Da passiert nichts auf einmal, was er nicht hat kommen sehen, womit er nicht umgehen kann, worauf er nicht reagieren kann. Die Auferstehung ist für mich der Hinweis, unter anderem, Gott hat alles in Kontrolle. Und diese Welt entgleitet ihm nicht. Er ist allmächtig. Und eines meiner Gebete, das sage ich gerne öfter, und ich habe es vielleicht sogar schon hier gesagt, in den paar Malen, wo ich nur hier war, ich denke jedes Mal, wenn mir irgendwas passieren sollte, vielleicht ein Unfall irgendwie, und ich sollte überraschend sterben oder krank werden, dann denke ich jedes Mal, ich wünsche mir, dass meine Kinder nicht den Schluss ziehen, was heißt denn das jetzt? Ist das Gott irgendwie entglitten? Ist Gott irgendwas... Hat er nicht hingeguckt oder so, dass sowas Schlimmes passiert ist mit Papa. Sondern dass sie wissen, egal was passiert, Gott ist immer allmächtig. Und ich kann nicht Gott interpretieren durch die Situation, sondern es muss andersrum sein. Ich verstehe nicht immer alles, was passiert, aber ich weiß, ich schaue auf die Auferstehung, ich weiß, Gott ist allmächtig. Und ich wünsche mir sehr, dass meine Familie das immer weiß, egal was passiert. Egal, was passiert, Gott hat alles unter Kontrolle. Das Zweite, was wir aus der Auferstehung rausnehmen können und warum wir Hoffnung haben können, ist nicht nur, weil Gott allmächtig ist, sondern weil er eben den Tod überwunden hat. Wie gut ist das, dass wir wissen können, der Tod hat nicht das letzte Wort? Ich habe in den letzten Monaten, mussten wir mit ansehen, wie zwei unserer Nachbarn, also wo wir gerade hergezogen sind, liebe Nachbarn, zu denen wir tollen Kontakt hatten, Krebs bekommen haben. Und innerhalb kurzer Zeit recht überraschend gestorben sind. Einen von ihnen durfte ich sogar beerdigen. Und was man hört in diesen Gesprächen, ist ein, ich sag mal, zusammengefasst so etwas wie, tja, jetzt hat doch die Krankheit gewonnen. Jetzt hat etwas, wir haben gekämpft, wir haben versucht, wir haben gehofft, wir haben das und das und das. Aber der Krebs hat gesiegt, der Tod hat gesiegt. Ich kann das gut verstehen, wenn ich mir Leute angucke und mich versuche reinzuversetzen in so eine schmerzhafte Situation. Aber die Auferstehung Jesu schreibt einfach mal fest, der Tod hat nicht gesiegt. Und egal wie es weitergeht, der Tod hat nicht das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort. Und egal wie es in unserem Leben aussieht, der Tod hat nicht das letzte Wort. Also, die Auferstehung sagt uns, Gott ist allmächtig, Gott kann alles und deswegen kann ich Hoffnung haben. Wir wissen, die Auferstehung sagt uns, Der Tod hat nicht das letzte Wort und deswegen kann ich Hoffnung haben, weil dann Gott ist, der gesiegt hat. Und das dritte ist, ich bin ruhig, ich darf ruhig sein, wenn ich an die Auferstehung denke und deswegen weiß ich, ich habe eine lebendige Hoffnung, die ist so lebendig wie Jesus Christus selbst, weil ich das Ende kenne. Weil ich das Ende kenne und Jesus wird in Herrlichkeit regieren. Und egal, wie schlimm die Nachrichten heute sind, ich weiß jetzt schon, wie die Geschichte ausgeht. Die einzelnen Schritte dahin sind unklar und sie können viel Leid mit sich bringen. Aber ich weiß das Ende. Stell dir vielleicht mal vor, irgendwann in der Zukunft, ich weiß gar nicht wie lange hin, ich hoffe irgendwann, sitze ich mit einem kleinen Enkelsohn auf dem Schoß und sage, Mensch, lieber Enkel, kannst du dir vorstellen, Deutschland stand mal im WM-Finale. Das war's, kann ich mir gar nicht vorstellen. So. Na gut, aber sagen wir, Deutschland stand im WM-Finale tatsächlich 2014. Im WM-Finale gegen Argentinien. Was gegen Argentinien? Ja, gegen Argentinien. Im Finale tatsächlich. Wahnsinn. Wie ist es ausgegangen? Ja, sag ich dir nicht. Weißt du was? Wollen wir uns das Spiel zusammen angucken? Oh ja, na klar, toll. Und dann gucken wir uns das Spiel zusammen an, wie auch immer man das macht. Gibt es noch einen Fernseher? Keine Ahnung. Aber unser Spiel an und der Kleine fiebert mit und ist wahrscheinlich auch ärgerlich hier und da. Was macht der Schiri denn da? Und wieso hat der so und die gefault und ist voll dabei? Und ich muss sagen, für mich wäre das nicht ganz so spannend, das Spiel. Aber ich hätte eine viel, viel größere Ruhe bei dem Ganzen. Und ich lasse Sachen natürlich nicht, wie das Ganze ausgeht, aber die Spannung ist raus für mich, aber ich bin vollkommen ruhig dabei. Und es kann mir sogar die Tatsache, dass ich weiß, wie es ausgeht und er noch nicht, kann mir einige Peinlichkeiten ersparen. Denn 2014 selbst weiß ich noch, wie ich über den Schiri geschimpft habe. Und wie ich geschrien habe, das war doch kein Foul, oder es war wohl doch ein Foul, da muss doch eine Karte hin und her. Und heute weiß ich, ach, ganz ruhig, ganz ruhig. Die Peinlichkeiten ersparst du dir. Und dann wird er vielleicht nervös, weil die 90. Minute kommt und dachte, ach du Schande, was passiert? Vielleicht gibt es Elfmeterschießen, weiß ich nicht. Und ich schmunzel nur ganz leicht und locker. Dann kommt die Verlängerung und ich weiß schon eine Minute vorher, die 113. kommt. Und Mario Götze löst sich auf links von seinem Gegenspieler, läuft in die Mitte vors Tor. Und Schürrle spielt den absoluten Zuckerpass in den Strafraum. Und der Rest ist Geschichte. Weil ich weiß, wie es ausgeht. Ich kenne die Zukunft. Zukunft ist für meinen Enkel. Und ich weiß, was passiert. Dann ist die Spannung raus, okay. Aber ich kann ruhig schlafen. Und ich weiß, wie es weitergeht. Ich möchte noch ein paar Gedanken geben, wie wir das vielleicht in unser Leben einbauen können. Also Christus Nachfolger sind zuallererst, das ist mir total wichtig, eben genau dies. Wir sind zuallererst Christen. Und wir sollten zuallererst von innen heraus geprägt sein von der Tatsache, dass wir dem nachfolgen und den kennen und dass der uns gerettet hat, der den Tod überwunden hat. Und das heißt, du kannst ein Kegelbruder sein und auch ein Fußballfan von mir aus, aber zuallererst bist du Christ. Du kannst alt, jung, dick und dünn sein und du kannst blond oder braunhaarig sein, aber zuallererst sind wir Christen. Und das prägt uns und sollte uns prägen mehr als alles andere. Das sollte uns eine Zuversicht geben, das sollte uns ein Band zwischen uns schaffen, egal wie unterschiedlich wir sonst sind, dass wir wissen, wir alle teilen diese lebendige Hoffnung an den, der den Tod überwunden hat. Du hast eine lebendige Hoffnung, wenn du in Christus bist. Das heißt auch für uns, dass wir andere lieben. Eben nicht so wie ich 2014 den Schiedsrichter vielleicht an einigen Stellen, am Ende natürlich doch, war alles super, alle Entscheidungen haben gepasst. Aber weil wir wissen, dass Christus uns zuerst geliebt hat und dass, wie es in dem Vers 3 heißt, dass es die Barmherzigkeit ist, die uns gerettet hat. Nicht unsere Verdienste, nicht weil wir so toll waren, nicht weil wir Gott überzeugt haben durch unseren prima Lebenswandel, deswegen hat er uns gerettet, sondern es ist Gottes Barmherzigkeit, die seine Hand hat ausstrecken lassen und gesagt, ich rette dich. Und wenn ich das weiß, dann bin ich auch mit den Leuten um mich herum, selbst wenn sie Leid verursachen können, vielleicht ein bisschen nachsichtiger und ein bisschen geduldiger, weil ich weiß, wie ich gerettet worden bin. Das heißt auch, wir sollten immer bedenken, dass am Ende wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen und dass und es gibt viel Böses, was durch Menschen verursacht werden wird, eindeutig. Aber am Ende sind das nicht die Feinde, gegen die wir gegen angehen. Am Ende ist es nicht der böse Chef oder der Kollege, der dich mobbt und der dir das Leben zur Hölle macht. Am Ende sind das Menschen, die Gottes Barmherzigkeit genauso brauchen, wie du sie erfahren hast, wie du sie bereits kennst. Und das heißt auch, dass wir mehr als dass wir vielleicht in Sorgen uns auflösen oder in Ängsten oder in Gemecker, dass wir beten. Dass wir einfach die Dinge, die wir haben und die uns unruhig werden lassen, dass wir die ins Gebet bringen. David war klasse darin. David hat viel mitgemacht, richtig viel mitgemacht, wahrscheinlich mehr als wir. Und er hat auch viel an Emotionen rausgelassen, aber er wusste, wo er sie hinbringen soll. Er hat sie immer vor seinen Gott gebracht und da hat er sich ausgeheult, manchmal ausgeschrien bestimmt. Und einige von den Psalmen sind sehr, sehr roh, würde ich sagen, wenn es um Emotionen geht. Aber er wusste, wo er es hinbringen muss. Und wie wäre es, wenn wir die Dinge, die uns unruhig sein lassen, uns Sorgen verursachen wollen, wenn wir die im Gebet zu Gott bringen, zu dem, der den Tod überwunden hat und uns eine lebendige Hoffnung schenkt. Wir müssten eigentlich als Christen vielleicht die besten Staatsbürger überhaupt sein, wenn man das zusammenfasst. Ja? Vollkommen in Ruhe, ausgeglichen, in Liebe für alle Menschen, in dem Wissen, was vor uns liegt. Wir kennen die 113. Minute. Wir wissen, was passieren wird. Wir können ruhig sein, weil unsere Hoffnung eben nicht liegt auf den Menschen, die vor uns sind, die sich doll bemühen. Wir dürfen für die beten. Aber unsere Hoffnung liegt auf dem, der den Tod überwunden hat. Und das gibt uns Hoffnung. Das wünsche ich uns allen. Und dass wir vielleicht in Anbetracht von so schrecklichen Tagesschau-Sendungen wie aktuell. Oder wer weiß, was noch kommt. Wir wissen es überhaupt nicht. Ich glaube, gerade deshalb, weil wir es nicht wissen, dass wir in einer Ruhe in die Zukunft schauen können und auch heute schon so handeln können, weil wir wissen, was hinter uns liegt. Weil unsere Hoffnung einen festen Anker hat in der Vergangenheit. Jesus ist auferstanden. Amen.